grüße euch herzlich, liebe Geschwister. Schön, dass ihr wieder hier seid. Schön, dass wir uns treffen dürfen. Ich lade euch wieder ein, das Matthäus-Evangelium zu finden im 9. Kapitel. Heute das letzte Mal Kapitel 9. Dann wird es abgeschlossen sein. Dann werden wir zum nächsten Kapitel weitergehen, das nächste Mal. Das wird ein bisschen dauern. Das nächste Mal bin ich erst im Juli dran. Der ganze Juni seid ihr, habt ihr Urlaub von mir. Die einen oder anderen haben sich schon gewundert, warum ich da jetzt fünfmal war ich jetzt diesen Monat dran, fünf von sechs Mal. Das hat nur mit Tauscherei zu tun, das hat nicht mit der ursprünglichen Planung zu tun. Dafür habt ihr, wie gesagt, jetzt dann 4 Wochen Pause. Könnt ihr Luft holen. Lasst uns doch gemeinsam noch einmal vor den Herrn treten und ihn bitten, dass er uns leitet durch diesen Text, dass er uns führt, dass er uns offene Augen schenkt, damit wir diesen Text aufnehmen, aufsaugen können, verstehen dürfen. Ich bete. Vater im Himmel, wir kommen zu dir, weil wir wissen, wie wenig was draus wird, wenn wir unabhängig von dir handeln. Wenn wir so tun, als ob wir selber könnten, als ob wir selber die Kraft in uns hätten, als ob wir selber die Fähigkeit hätten, dann betrügen wir uns selbst. Wir brauchen dich, Herr. Du hast dieses Wort eingehaucht, eingegeben. Es ist dein herrliches, großes, wunderbares Wort. Und du bist derjenige, der es uns erklären muss, der es uns deutlich machen muss. Wir bitten durch den Herrn Jesus, den du uns gegeben hast, dass du es schenkst, dass du das bewirkst, dass du die Herzen aufbaust und tröstest, ausrichtest. Bewirke du das, lieber Vater, zu deiner Ehre, zu deiner Herrlichkeit. Amen. Amen. Lasst uns lesen, Matthäus 9, 35, 4 Verse. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern: Die Ernte zwar ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. 4 Verse. Wir haben hier einiges, was uns vielleicht bekannt vorkommen könnte. Wer öfter vielleicht im Matthäus-Evangelium unterwegs ist, vielleicht auch in der Woche, wer sich vielleicht damit mehr befasst als nur einmal pro Woche, auf jeden Fall so wie ich. Ich tue es ein bisschen öfter, aus gegebenem Anlass. Der merkt vielleicht, dass wir hier in Vers 35 einen interessanten Vers haben. Klingt erstmal unspektakulär, oder? Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen, predigte das Evangelium des Reiches, heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Haben wir hier irgendetwas, was uns neu vorkommt? Nicht so wirklich, ne? Da ging es doch schon die ganze Zeit drum, oder? Dass Jesus umhergezogen ist, dass er das Evangelium gepredigt hat, dass er geheilt hat. Habt ihr es mitbekommen? Kapitel 5, 6, 7, 8, 9. Schon, oder? Ja. Sehr, sehr viel. Einen sehr tiefen Einblick hat er uns hier gegeben, der Matthäus. Aber dieser Vers, der ist insofern bemerkenswert, als dass wir den Vers schon einmal haben im Matthäus-Evangelium. Matthäus 4, Vers 23, wer es mal aufschlagen will. Interessant. Matthäus 4, 23. Hier heißt es, und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen, predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. So, habt ihr gemerkt, wie ähnlich die Verse sind? Fast wörtlich. Ganz kleine, ganz feine Abweichungen, aber fast wörtlich der gleiche Vers. So, was meint er? Hat Matthäus sich gesagt, jetzt langsam geben wir die Verse aus. Ich nehme mal einen von vorher und schreibe noch mal einfach rein. Nee, gell? Ich sage mal, Papier war teuer. Tinte auch. Womit sie geschrieben haben. Auf jeden Fall, es war wertvolles Material, das man nicht vergeudet hat. Für etwas, was er nicht wirklich brauchte. Das heißt, er hat diesen Vers bewusst hier benutzt. Ja, und er bewusst wiederholt. Und ich achte auf solche Wiederholungen. Warum? Weil solche Wiederholungen, die sind wie ein, wenn ihr auf der Straße fahrt, irgendwo auf der Landstraße, kommen da auch immer wieder so Wiederholungen. Alle 50 Meter, oder? Schwarz, weiß. Oder was ist die Reihenfolge? Ich weiß gar nicht. Weiß, schwarz, weiß? Oder keine Ahnung. Irgendwie so, ne? Diese Pinguine, die da stehen. Und? Die kommen immer wieder, gell? Zack, zack, zack. Zu was sind die da? Die sind das Geländer, oder? Vor allem, wenn es mal Schnee hat oder irgendwas, ja, dann ist man oftmals auf so etwas angewiesen, damit man sieht, wo läuft denn eigentlich hier die Straße? Oder beim starken Nebel. Und das ist sehr, sehr ähnlich hier, ja. Diese Wiederholungen, das, was sich hier wiederholt, das ist wie ein Geländer für uns, wie eine Struktur, wie eine Ausrichtung, okay? Matthäus gliedert sein Evangelium damit. Er unterteilt es damit. Schaut mal, an welcher Stelle das hier vorkommt. Nach diesem Vers, ganz kurz danach, nachdem hier ein paar Beispiele genannt werden, Vers 24, 25, was kommt ab Kapitel 5? Kennen wir, ne? Bergpredigt. Kapitel 5, Kapitel 6, Kapitel 7. Dann kommt Kapitel 8 und Kapitel 9. Und ganz am Ende von Kapitel 9, was kommt? Das Gleiche. Das heißt, wir haben wie eine Klammer hier. Zack, zack, kennt ihr, oder? Klammer. Da tut man etwas zusammenfassen, was zueinander gehört. Genau das haben wir hier. Kapitel 5 bis 9, das sind eine Einheit. Und was beschreiben sie uns? Sie beschreiben uns das, was hier in diesen Versen steht. Jesus zog in ganz Galiläa umher, beziehungsweise in unserem Text zurück. Da heißt es, Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer. Kleine Abwandlung, aber der Rest ist fast alles vom Rest ist gleich. Zog umher durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, Kapitel 5 bis 7, predigte das Evangelium des Reiches, eben auch Kapitel 5 bis 7, das sind zwei gleichförmige Ausdrücke hier, und dann heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Warum ausgerechnet diese Heilungen? Weil das das meiste war, was Jesus hat ja nicht nur Heilungen als Wunder, als Machterweise, als Großtaten vollbracht, oder? Was hat er noch gemacht? Hat auferweckt, hat es den Sturm gestillt, ja, verschiedene andere Dinge. Später kommt Speisung der 5000, solche Sachen. Ja, das sind ja nicht nur Heilungen allein, aber die Heilungen, das sind das, was am meisten wir finden. Und deswegen stehen die Heilungen hier im Prinzip für all die Zeichen und Wunder, die Jesus hier tat. Warum? Um seine Lehre zu untermauern. Damit wir nicht sagen können, schöne Gedanken, schönes Konstrukt, schöne Idee, schöner Entwurf. Dann hast du sehen, nein, das, was Jesus da sagt, das hat Hand und Fuß. Er hat es bewiesen. Er hat es bewiesen. Damit haben wir uns ja ausgiebig befasst. Und darauf wollte ich jetzt hier nur hinweisen, dass wir hier diese Gliederung haben, weil das ist für mich so wichtig, ihr Lieben. Man kann aus der Schrift alles machen. Alles, was ihr wollt, könnt ihr daraus machen. Ja, ein bisschen übertrieben. Doch, also ich würde sagen, fast alles. Okay? Wenn du nur eine komische Idee hast, du findest irgendwo eine Bibelstelle, die du zum Zusammenhang reißen kannst und daraus irgendetwas machen kannst. Warum gibt es so viele Religionen? Warum gibt es so viele, die sich auf die Bibel berufen? Warum? weil du es nehmen kannst und alles Mögliche daraus machen kannst. Aber wie können wir eine Gewissheit erlangen, dass wir nicht irgendetwas in den Text hineinlegen, sondern dass wir das hinaus herausholen, was da drin ist? Indem wir diese Gliederung wahrnehmen, indem wir diese Elemente wahrnehmen, durch die er sein Evangelium überschreibt, sein Evangelium in Abschnitte unterteilt, da merken wir, okay, diese Dinge gehören zusammen, die haben etwas miteinander zu tun, die müssen wir in Zusammenhang bringen. Ja? Also das ist so wichtig, damit wir die Bedeutung richtig verstehen. So, also, wir haben hier den einzigen Unterschied, den wir hier in Vers 35 bemerken, einer von den zwei. Ja, ein Unterschied ist, einmal heißt es er, einmal heißt es Jesus. Ja, so. Okay, abgehakt, das ist vernachlässigbar. Und dann heißt es hier, einmal durch alle Städte und Dörfer und einmal durch ganz Galiläa. Das war am Anfang ganz Galiläa. Jetzt heißt es durch alle Städte und Dörfer. Was können wir daraus lernen? Was können wir daraus entdecken vielleicht? Warum schreibt er hier alle Städte und Dörfer? Ich denke, weil wir langsam an einen Punkt kommen, wo sich der Dienst über Galiläa hinaus anfängt auszuweiten. Okay? Zuerst, wo hat er ganz am Anfang angefangen? In seiner Heimat, in Galiläa. Land Sebulon, Land Naphtali, oder? Kapitel 4, wer es nochmal nachlesen will. Licht geht auf über der Finsternis. Und jetzt langsam dehnt sich dieser Dienst aus. Aber wir haben in diesem, das ist nicht alles, was wir durch diesen Vers lernen, ihr Lieben. Also Matthäus hat nicht nur gesagt, so, okay, jetzt brauche ich mal irgendwas so, um mein Evangelium zu strukturieren. Nehmen wir einfach diesen Vers rein, fertig. Okay, dieser Vers, da steckt noch mehr drin. Was? Ich möchte noch mal euch erinnern, wir haben hier, wo sind wir durchgegangen? Wir haben in Kapitel 8, Kapitel 9, haben wir all diese Beweise der Vollmacht Jesu. Okay? Und was ist zum Ende hin passiert? Ich möchte euch da nur an das erinnern, was ganz zum Schluss war. Jesus hat zwei gewaltige Dinge gemacht, wo eigentlich jeder Schläfer aufwachen müsste und sagen müsste, sag mal, wenn jetzt hier sogar Blinde sehend werden und wenn hier sogar ein stummer, besessener Mensch geheilt wird, dann ist völlig klar, hier ist der Sohn Davids, hier ist der versprochene Messias, hier ist der Herr der Herren, hier ist Gott selbst im Fleisch gekommen. Das muss hier nach Kapitel 9, Vers 32 muss das klar sein. Oder sagen wir 33b. Und dann kommt nämlich diese Reaktion, ihr erinnert euch vielleicht, wir haben uns damit befasst. Die große Frage, wie reagiert jetzt das Volk darauf, wie reagieren die Obersten darauf? Die einen wunderten sich und sprachen, niemals wurde so etwas in Israel gesehen. Ich habe versucht, euch zu zeigen, das klingt super. Bleibt aber kurz vor dem Ziel stehen. Und das Zweite hier, die Pharisäer aber sagten, er treibt die Dämonen aus durch den Obersten der Dämonen. Kann man Jesus eine schlimmere Anschuldigung unterstellen, als dass er einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hätte? Was würdet ihr machen? Ich bin Papa von Vieren. Welche sind schon in der Schule? Und immer wieder muss man versuchen, seinen Kindern was beizubringen. Manchmal ist es leichter, manchmal ist es schwieriger. Angenommen, du sitzt mit deinem Kind 2 Stunden lang an einer Matheaufgabe und hast es von vorne bis hinten erklärt. Aber es ist eine Sache vielleicht, dass er es nicht verstehen kann. Okay, er bemüht sich, aber er kann es nicht verstehen. Aber angenommen, es ist nicht so, sondern er sagt bewusst immer noch das falsche Ergebnis. Was ist 2 plus 2? 5. Was würdest du machen? Und vor allen Dingen jetzt hier eben, bei so einer Frechheit, dass, wenn er seine Macht so deutlich beweist und sie sagen, das ist vom Teufel. Was würdest du machen? Irgendwann ist fertig, oder? Wie viele Beweise soll er noch bringen? Was soll er noch tun? Was hätte noch gefehlt? Was muss man noch ergänzen? Später werden sie zu Jesus kommen und sagen, gib uns ein Zeichen vom Himmel und dann glauben wir. Ernsthaft? Bei all dem, was er schon getan hat? Es ist ein Witz. Es ist ein Witz. Und wir, denke ich, als Menschen, was würden wir machen? Wir würden sagen, fertig, vorbei. Aus. Was zu viel ist, ist zu viel, oder? Bei uns dauert es, glaube ich, nicht so lang wie bei Jesus, ja, die Geduld. Die geht viel schneller zu Ende. Aber wenn wir hier schauen, was tut Jesus, nachdem so eine gewaltige Anschuldigung gegen ihn kommt? Er treibt die Dämonen aus durch den Obersten, also durch den Teufel. Was macht Jesus? Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen, predigte das Evangelium des Reiches, heilte jede Krankheit, jedes Gebrechen. Kriegt das jetzt für euch einen anderen Geschmack? Das liest sich vor euch so schnell, ne? Aber schmeckt ihr die Gnade, die Güte, die Barmherzigkeit, die uns entgegenspringt aus diesen Zeilen? Wie langmütig ist er, mit wie viel Geduld? Sagt er, okay, ich mach weiter. Ich mach weiter. Ich würde vielleicht sagen, okay, wenn ihr es nicht wollt, tschüss, wie geht's zur Nation? Fertig. Ade. Aber er setzt seinen Dienst fort und es ist etwas, was er permanent getan hat. Wenn wir es wörtlich übersetzen wollen, dann heißt es eigentlich, er zog umher durch alle Städte und Dörfer, lehrend in ihren Synagogen, predigend das Evangelium des Reiches und heilend. Also das heißt, es waren nicht irgendwie drei Ereignisse. Einmal hat er gelehrt, einmal hat er gepredigt, einmal hat er geheilt. Sondern es war, was er ständig getan hat, was er laufend getan hat. Solange er umherzog, hat er immer das getan. Und was tut er jetzt? Er verflucht sie nicht, er spricht nicht das Gericht Gottes über sie aus. Auch auf solche Dinge werden wir noch stoßen. Aber Gnade, 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 Geduld. Ich weiß nicht, wer von euch hat, als wir so bis jetzt diese Texte gelesen haben, wer von euch hat so ein bisschen gedacht, Mensch, manchmal ist schon Christus ein bisschen arg hart. Habt ihr es euch vielleicht gedacht, so, wenn ihr hier über die Pharisäer spricht, Matthäus 6, Vers 2, wenn du die Almosen gibst, nicht so wie die Pharisäer, die vor sich her Pause posaunen lassen und so. Nur beispielhaft. Oder in Kapitel 7, Vers 6, wo es heißt, gib nicht das Heilige den Hunden. Ist nicht ein bisschen hart, oder? Was würde ich sagen? Oder spricht er von den falschen Propheten, Schafskleidern kommen, inwendig sind sie reißende Wölfe. Oder dann, vielleicht erinnert ihr euch, Matthäus 8, Vers 12, die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen, die äußerste Finsternis. Da wird das Weinen, das Zähneknirschen sein. Hart, oder? Heftig. Wenn wir das hier lesen, ich hoffe, dann dämmert uns das, was schon überall im Alten Testament steht. Das ist etwas, was sich permanent im Alten Testament findet, dieser Vers. Und ich finde das wieder einen herrlichen Beweis dafür. 2. Mose 34. Als Gott sich dem Mose am Berg offenbart. Wie offenbart er sich ihm? Erinnert ihr euch? 2. Mose 34, 5. Da stieg der Herr in der Wolke herab und trat dort neben ihn und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Amen. Ja, absolut. Das ist ein herrlicher Beweis, und das ist übrigens etwas, was wir finden in den vorderen Propheten, genau gesagt, in Nehemia wird das wiederholt, diese Eigenschaft Gottes. In den Psalmen finden wir es dreimal, fast wörtlich, genau dieses Gleiche. In den Propheten später finden wir das. Es zieht sich durch das Alte Testament hindurch. Gott ist in erster Linie. Ja, Gott straft. Gott ist klar. Aber bevor er straft, ist er gnädig, gnädig, langmütig, langsam zum Zorn. Oh, wäre das gut, wenn wir langsam zum Zorn wären immer, oder? Bei uns muss man nur den richtigen Knopf finden und schon ganz schnell im Zorn. Aber er ist langsam zum Zorn. Der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen. Für uns ist immer so, der Schuld und oder dann kommt es ein bisschen später hier, Vers 7, der Hälfte, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation. Ah, wir denken, ah, an der dritten und vierten Generation, so hart. Wie viel haben wir bei der Gnade gelesen? Wie viel waren es da? Tausende. Was ist das für ein Verhältnis? Was ist das für ein Verhältnis? Aus dem Neuen Testament noch eine weitere Bestätigung für diese Gnade, für diese abwartende Gnade. Lukas 13. Ich hoffe, dass ihr das mit mir aufsaugen könnt, was uns hier gezeigt wird. Mit so einem einfachen, scheinbar einfachen Vers. Lukas 13 heißt es in Vers 6. Er sagte aber dieses Gleichnis. Es hatte jemand einen Feigenbaum, der in seinem Weinberg gepflanzt war, und er kam und suchte Frucht an ihm. Und er fand keine. Er sprach aber zu dem Weingärtner, siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Hau ihn ab. Wozu macht er das Land unbrauchbar? Was würde ich sagen? Ein Feigenbaum, das ist eingepflanzt. Schon seit 3 Jahren sollte er Frucht bringen. Du bekommst jedes Jahr neu und er bringt keine Frucht. Was würdest du machen? Boah, Feigenbaum, schön. Im Weinberg hat er nichts zu suchen eigentlich. Ja? Wenn er da sein will, wenn er da seinen Platz haben will, dann muss er auch Frucht bringen, gefährlichst. Wenn er nur da steht einfach und keine Frucht trägt, sagt er, hey, dann mache ich da Wein, dann mache ich da meinen Weingarten. Was nimmt er mir den Platz einfach weg? Gerechtfertigt, oder? Nach 3 Jahren, was würdet ihr sagen? Das erste Jahr, keine Frucht. Ah, okay, war ein blödes Jahr vielleicht, keine Ahnung. Zweites Jahr, keine Frucht. Drittes Jahr schon wieder nicht. Was würdet ihr machen? Schau, und er sagt, hau ihn ab. Sagt, vorbei, Schluss. Dann heißt sie, er aber antwortete und sprach zu ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich ihn graben und Dünger legen werde. Wenn er künftig Frucht bringen wird, gut. Wenn aber nicht, so magst du ihn abhauen. Irgendwann kommt das Gericht, okay? Aber was passiert hier? Im Prinzip hier, Gott sagt eigentlich schon, hey, Jahr um Jahr, ich komme zu meinem Weinberg, ich komme zu meinem Feigenbaum, der Frucht bringen sollte, und was passiert? Der bringt keine Frucht. Also, abhauen. Gericht über das Volk. Fertig, aus, vorbei. Aber was sehen wir hier, der Weingärtner hier? Was tut er? Er steht ein und sagt, hab Geduld. Geduld. Ich will nochmal alles hineinwerfen. Ich will nochmal alles dran geben. Ich will nochmal alle Mühe dran setzen. Vielleicht wird er doch Frucht bringen. Wie gnädig, oder? Wie gnädig und barmherzig, wie langmütig. Genau das ist das, was wir hier finden. Und das ist etwas, worüber wir staunen dürfen, worüber wir uns freuen sollten. Nun, wir haben schon gesehen, dass hier heißt, durch alle Städte und Dörfer zog Jesus. Das finde ich interessant, oder? Was würdet ihr machen, wenn ihr eine neue Religion gründen wolltet? Würdet ihr durch Ditzingen ziehen und dann durch Schöckingen und dann durch
Heimerdingen und dann raus aufs Land, nach Nussdorf. Ja, würdet ihr das machen? Wo würdet ihr hingehen? Stuttgart, oder? Mit rein. Dort, wo man möglichst viele Leute erreicht, oder? Und was macht Jesus? Er zieht hindurch, durch alle Städte und alle sogar alle Dörfer. Nicht Jerusalem, nicht ins Zentrum, nicht da, wo sich alles abgespielt hat. Nicht da richtete er seinen Schwerpunkt darauf. Wir haben gesehen, er war auch immer wieder dort. Aber was tut er? Er geht von Stadt zu Stadt, sogar in die Dörfer geht er hinein. Seine Jünger, die fanden das irgendwie komisch zeitweise. Und die haben so Gelegenheiten gesehen. Okay, wenn es nicht Jerusalem ist, dann vielleicht wenigstens Kapernaum. Dann kann man wenigstens da so ein Zentrum einrichten, oder? Das ist in Markus 1, Vers 35, heißt es, und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er, nämlich Jesus, auf, ging hinaus, ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Und Simon und die mit ihm waren, eilten ihm nach. Und sie fanden ihn und sagten zu ihm, alle suchen dich, ja Jesus, was ist los? Alle suchen dich. Er spricht zu ihm, lasst uns anderswo hingehen. Lasst uns anderswo hingehen, in die benachbarten Marktflecken, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Jesus sorgt dafür, dass es überall gepredigt wird, dass es sich überall verbreitet. Nicht eine Bewegung starten, keine Revolution, keine diese Dinge, aber Gottes Botschaft muss überall gehört werden. Wozu übrigens unter anderem auch, ganz am Ende wird es interessant, dort heißt es in Matthäus 27, wird uns berichtet, wie er verhört wird. Das stimmt nicht. Matthäus 27 muss 26 sein. Matthäus 26. Und zwar ich habe mir den falschen Vers hier aufgeschrieben. Ich habe Vers 20 aufgeschrieben, aber das ist falsch, aber ich finde es gleich. Ich finde es doch nicht gleich. Nicht schlimm. Ganz am Ende wird Jesus zu ihm sagen, zu dem hohen Priester dort, wird er zu ihm sagen, was fragst du mich über meine Lehre? Frage die mich gehört haben, denn ich habe überall in den Synagogen, habe ich es überall öffentlich gepredigt. Ist ja interessant, warum sagt er das hier so in den Synagogen? Warum sagt er das so explizit hier, er predigt in den Synagogen. In all den Begebenheiten, die wir bis jetzt hatten, kam bei Matthäus zumindest noch keine Synagoge vor. Also, aber warum erwähnt das jetzt hier explizit? Was war die Synagoge? Das war der alleroffiziellste Ort. Okay? Es gibt keinen öffentlicheren, keinen offizielleren Ort als die Synagoge. Wenn du dort etwas gelehrt hast, dann haben sie das alle gehört, alle, die dort waren. Das ist was anderes, wenn du zu Hause irgendwas erklärst und jemand zu zweit die Bibel aufschlägst, so wie mit Nikodemus, ja, unterhalten sich, aber wer hat es mitbekommen? Ja, vielleicht die Jünger, wenn sie dabei waren. Aber ansonsten kriegt das keiner mit. Was ist in der Synagoge? Das ist maximal öffentlich. Und deswegen konnte Jesus dann am Ende sagen, ich habe es überall öffentlich, meine Lehre, proklamiert. Wenn du wirklich wissen willst, was ich gelehrt habe, dann kannst du die fragen, die es gehört haben. Also vielleicht findet ihr die Stelle selber. Ich finde nur noch als letzte Bemerkung zu diesem Vers, wisst ihr, was ich interessant finde? Es heißt hier, zog durch alle Städte und Dörfer und lehrte in den Synagogen? Nein, in ihren Synagogen. Interessant, oder? Was schwingt da sofort mit, wenn es heißt, in ihren Synagogen? Beste Synagoge war es nicht? Seine. Eigentlich, oder? Wessen Synagoge hätte sein müssen eigentlich, ganz ehrlich? Das heißt, Johannes 1, Vers 11, er kam in sein Eigentum Und die Seiden nahmen ihn nicht auf. Er war fremd. Er war fremd in seinem eigenen Haus im Prinzip. Bitter, oder? Verfolgt das mal durch das Matthäus-Evangelium durch. Er sagt das nicht einmal, er sagt das nicht zweimal. Er an 4, 5 Stellen sagt er das. In ihren Synagogen. Und ganz am Ende übrigens über den Tempel. Euer Haus wird euch öde gelassen werden. Das mag eine Warnung sein. Du kannst ein christliches Gebäude haben, in dem der Herr nicht zu Hause ist. Das nicht seins ist. Du kannst etwas Äußeres haben, aber es ist ihr Haus, ihre Kirche, ihr Gebäude. Lass uns weitergehen. Vers 36. Wir bekommen noch einen tieferen Einblick. Wir bekommen noch einen tieferen Einblick hier in das Herz des Herrn. Und das ist fast noch, das toppt es eigentlich noch, was hier in Vers 35 ist. Lass es uns lesen. Vers 36. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft, verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ich finde es hochinteressant. Auf was treffen wir wieder hier? Ich möchte versuchen, euch zu schulen, dass ihr auch selber auf diese Dinge stoßt, die wir schon immer und immer und immer wieder im Matthäus-Evangelium gefunden haben. Was sehen wir am Anfang? Also die Volksmengen. Da. Okay. Also ich sehe euch alle. Ist das was Besonderes? Nein, das ist das Allernatürlichste der Welt zu sein, oder? Haben wir gesehen, dass bei dem Sehen Christi sich um was anderes handelt? Vielleicht erinnert sich der eine oder andere. Wir hatten, Jesus sieht die Schwiegermutter des Petrus. Krank. Im Bett liegen, im Nebenzimmer irgendwo. Er sieht sie. Ich erinnere euch an den Gelähmten, dessen Glauben von ihm und von seinen Freunden Jesus sah. Er sah einen am Zollhaus sitzen, erinnert ihr euch, Matthäus selbst? Keiner sah ihn. Jesus sah ihn. Und wir haben auch hier wieder eine Stelle, oder diese Frau übrigens auch, ja, ich erinnere euch an die blutflüssige Frau. Jesus aber wandte sich um und sie sehend sprach er. Immer wieder sagt er das. Und jetzt hier haben wir, ist ganz interessant, jetzt sieht Jesus die Volksmenge. Für mich stellt sich die Frage, mit was für einem Blick betrachtet er sie? Bei den anderen können wir doch wirklich sagen, okay, die sind tatsächlich auch bemitleidenswert, oder? Also ich meine, diese arme Schwiegermutter von Petrus, dieser Zöllner, ja, da wird es schon schwierig, ja, der war nicht angesehen. Aber aus unserer Perspektive, vielleicht haben sie trotzdem Mitleid. Gesellschaftlich isoliert, wie auch immer. Diese blutflüssige Frau, also da können wir sagen, ja, schön, dass Jesus sie sah. Aber mit den Volksmengen? Wie war so das Verhältnis bis jetzt von Jesus zu den Volksmengen? War das so super immer? Nicht unbedingt. Das Letzte, was er hier mit den Volksmengen gemacht hat, ich glaube, das Letzte, wo es vorkommt, in 9, Vers 24, heißt es, sie lachten ihn aus. Als Jesus gesagt hat, das Mädchen ist nicht gestorben, schläft. Haben sie ihn ausgelacht. Und was hat Jesus gemacht? Hat sie rausgeschmissen. Ist das eine besonders liebevolle Beziehung hier erstmal, wie uns scheint? Nicht so sehr, oder? Aber schaut mal, wie jetzt Jesus auf diese Volksmengen, auf die gleichen Volksmengen schaut. Er sieht sie. Dann heißt es hier, er wurde innerlich bewegt über sie. So innerlich bewegt. Ja, was ist das? Ist es sowas wie, er war gerührt über sie? Kennt ihr so ein Gerührtsein? Ja? Beobachten irgendwas und sind gerührt. Oh, wie schön. Oder irgendwas. Ist es das hier? Das ist es nicht. Wir haben hier wenn wir es wörtlich übertragen wollten, heißt es, es eingeweidete Jesus. Klingt komisch, ne? Was bedeutet das? Ja, ist eingeweidete Jesus. Also versteht ihr, die Eingeweide, ja, die Innereien. Ist eigentlich dieses, von da leitet sich dieses Wort ab. Wisst ihr, was dem am meisten entspricht, was wir in unserer Sprache haben? Da dreht es einem den Magen um. Kennt ihr das? Okay. Sagen wir, wenn wir irgendetwas beobachten, ja, wenn wir irgendwas sehen, was uns richtig, was uns alles in uns zusammenzieht, oder? Wo wir nicht einfach so irgendwie im Kopf sich alles abspielt, sondern das nimmt den ganzen Körper, nimmt das in Beschlag. Du spürst es im ganzen Körper. Das ist genau das, was hier ausgedrückt wird. Er wurde innerlich bewegt über sie. Warum eine so heftige Reaktion von Jesus hier? Er schaut sie an und es durchfährt ihn in alle Glieder. Aber warum? Warum? Was wird hier gesagt? Weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das ist ein bisschen besonders, würde ich sagen. Das ist ein bisschen... Es ist interessant, oder? Was macht eine Giraffe, die keinen Hirten hat? Nix, oder? Müssen wir Joe fragen, er weiß am besten. Ja. Alles gut, oder? Giraffe, keinen Hirten, kein Problem, oder? Giraffen brauchen keinen Hirten, Elefanten auch nicht. Esel brauchen auch keinen Hirten, die können auch eigentlich ohne. Ja. Aber Schafe, was ist mit Schafe? Wenn die keinen Hirten haben, was ist mit denen? Was passiert? Passieren zwei Dinge, es können mehr Dinge passieren. Das allererste ist, sie zerstreuen sich. Zerstreuen sich. Wer das nachlesen will, 1. Könige, in Kapitel 22, glaube ich, Vers 11, sagt dieser Micha zum König Ahab, ich sah das ganze Volk Israel, wie Schafe, die keinen Hirten haben, zerstreut auf alle Berge. Okay, das heißt, die bleiben nicht schön zusammen. So Tiere, die oftmals in der Wildnis sind, so auch, was weiß ich, Pferde zum Beispiel oder so, die bleiben ja in der Herde, oder? Die meisten Tiere, dann bleiben sie in der Herde. Was machen die Schafe? La la la, los geht's. Wie sagt Petrus? Jeder ging auf seinem eigenen Weg in die Irre. Sie zerstreuen sich. Und was passiert, wenn sie sich zerstreuen? Warte nur, bis es Nacht wird. Was kommt dann? Die Wölfe. Ja. Ah, es ist schnell vorbei. Aber nicht nur das. Die Schafe, sie sind extrem angewiesen auf nicht nur auf den Schutz, nicht auf die, nur auf die Herde, auf den Schutz, auf die Sicherheit. Was noch? Was brauchen sie? Psalm 23, kennt ihr? Heißt es, er weidet mich auf Grün, oder er lagert mich, er weidet mich, wie auch immer man es übersetzt, auf grünen Auen und führet mich zum frischen Wasser. Unglaublich, wie blöd die Schafe sind, oder? Sorry. Aber ich meine, selbst das Gras muss man jetzt sagen, ja, hier ist das Gras, jetzt schau mal, hier ist das Wasser. Welchem Tier musst du das zeigen? Schon interessant, oder? Aber hier sagt Jesus, hier sieht er die Volksmenge wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und wenn sie keinen Hirten haben, schaut mal, was dann passiert. Erschöpft und verschmachtet. Das ist die Folge davon. Wenn sie keinen Hirten haben, dann passiert genau das. Sie finden kein Fressen, sie finden kein Trinken und sie siechen dahin. Dieses Wort ist niedergeschlagen, niedergedrückt, ja, oder geschunden, abgerackert, abgeplagt, ausgebeutelt, kann man sagen. Erschöpft. Und wenn man erschöpft ist, das zweite Wort heißt niedergeworfen, hingeschmissen. Ja, das ist dann das Allerendergebnis. Was passiert? Wenn du kein Essen, kein Trinken hast, sonst was, gehe ich jeden Tag auf Arbeit, kein Problem, ne? Zack. Wir liegen flach irgendwann. Verschmachtet, wie es hier heißt. Warum hatte das Volk hier, aber ich meine, allein wenn man das Volk jetzt mal als Herde vergleicht, okay, komischer Vergleich vielleicht, aber okay, lassen wir mal so stehen. Aber warum heißt es hier, sie haben keinen Hirten? Das würde heißen, sie sind ohne Anführer, sie sind ohne Leitung, sie sind ohne Führung. Waren sie ohne Führung? Das Volk? Wer war da alles? Sowohl in politischer Hinsicht, oder könnten wir sagen, Herodes, Pilatus, der Kaiser selbst. Und in religiöser Hinsicht wer? Pharisäer, Sadduzäer, wen auch immer nennen willst, oder? Gab es sie? Waren es zwei oder drei von denen? Sie gab es überall. Sie gab es selbst in Galiläa. Überall waren sie da. Warum sagt Jesus, sie haben keinen Hirten? Hesekiel 34. Hesekiel 34, das gleiche Phänomen gab es schon zur Zeit von Hesekiel und nicht nur von Hesekiel. 34. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so. Menschensohn, weissage über die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen. So spricht der Herr, Herr. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Die Milch genießt ihr, mit der Wolle kleidet ihr euch, das fette Vieh schlachtet ihr, die Herde weidet ihr nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt, das Kranke nicht geheilt, das Gebrochene nicht verbunden, das Versprengte nicht zurückgebracht und das Verlorene nicht gesucht, sondern mit Härte habt ihr über sie geherrscht, mit Gewalt. Und sie zerstreuten sich, weil sie ohne Hirten waren. Also was heißt ohne Hirten? Ohne guten Hirten. Ohne einen, der sich kümmert. Ohne einen, der sich sorgt um sie. Und wurden allen Tieren des Feldes zum Fraß. So zerstreuten sie sich und irrten umher, meine Schafe. Auf allen Bergen, auf jedem hohen Hügel, über das ganze Land hin sind meine Schafe zerstreut worden. Und da ist niemand, der nach ihnen fragt und niemand, der sie sucht. Krass, oder? Das ist genau das, was wir in Matthäus finden. Keiner schert sich um das Volk. Ich habe, letzte oder vorletzte Predigt habe ich diese Stelle Johannes 7 zitiert. Dieses verfluchte Volk. Was wissen Sie schon? Das war die Haltung. Das war die Haltung. Nun, der geistliche Zustand übrigens, wenn wir den sehen wollen, was das Ergebnis von dieser verwilderten Leitung des Volkes war oder von dieser, kann man sagen, nicht vorhandenen geistlichen Leitung. Wie war der geistliche Zustand von dem Volk? Ein paar so Indizien. Dämonische Besessenheit. Wie oft lesen wir davon in den Evangelien? Wie oft lesen wir davon im Alten Testament? Lesen wir auch im Alten Testament, ja. Aber im Verhältnis, wie oft kommt es in den Evangelien vor? Ist euch mal aufgefallen? Wie war der Zustand von dem Volk? Desolat. Desolat. Katastrophal. Oder ein weiteres Indiz für diesen extrem niedrigen Grundwasserspiegel, den geistlichen. Johannes 3, Vers 10. Was sagt Jesus? Spricht mit Nikodemus. Lehrt ihn über die Wiedergeburt, spricht mit ihm darüber. Und was? Und Nikodemus steht da wie ein? Versteht gar nichts. Was sagt Jesus zu ihm? Du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht? Unglaublich, oder? Jesus sagt, du musst es doch wissen. Du bist doch der, der das Volk leitet. Du bist doch der, der es führt. Du bist doch der, der das verkündigen muss. Du musst doch das Evangelium predigen. Und glaubt nicht, dass man das vom Alten Testament her nicht tut oder tun kann. Und jetzt hier eben Matthäus 9, Vers 33, in dieser Reaktion, wo sie Zeichen um Zeichen, Beweis um Beweis um Beweis bekommen und sie sehen es nicht. Darin zeigt sich, wie schlimm der Zustand des Volkes war. Und wisst ihr, ihr Lieben, das ist für mich jetzt wichtig, dass wir das verstehen, dass wir es begreifen. Wie war das Bild nach außen hin? Nach außen in die Volksmengen. Fanden sie Jesus toll? Ja. Sind sie nachgefolgt? Ja. Waren sie dabei? Haben sie alles gesehen? Haben sie alles miterlebt? Ja. Und innerlich waren sie tot. Ich weiß es nicht, ihr Lieben, mit welchen... Für mich ist... Ich will ein bisschen diese Frage in den Raum werfen. Wie betrachten wir die Welt? Die Leute um uns herum? So viele. Religiös, vielleicht auch nicht religiös. Bei den meisten scheint es halbwegs in Ordnung zu sein, oder? Hier, Schmerzen da, gebrochener Zeh da, irgendwas. Finanzielle Probleme. Aber so bei vielen scheint es in Ordnung zu sein, oder? Klar, dann gibt es große Umbrüche, verschiedene Dinge. Aber wie mit welchen, ich will wirklich fragen, mit welchem Blick, mit welchen Augen schauen wir die Menschen an, die da um uns herum draußen sind? Mit welchem Blick schaute Jesus sie an? Ich würde mich so sehr interessieren, seine Jünger, die neben ihm standen, wie haben sie auf diese Volksmenge geschaut? Das würde mich so interessieren. Ob sie das Gleiche gesehen haben wie Jesus? Ich glaube nicht. Die sahen eher eine tolle Möglichkeit. Jesus, schau mal, so viele Zuhörer sind da. Jetzt. Jesus hat einen ganz anderen Blick darauf. Und ich frage uns, wie schauen wir die Menschen an, die durch die Läden laufen, die um uns herum sitzen an dem Platz, Arbeitsplatz, die denen wir täglich begegnen, die wir jetzt später sehen können. Mit welchem Blick schauen wir auf diese Leute? Oh, ihr Lieben, haben wir viel zu lernen. Ich glaube, wir haben sehr viel zu lernen von diesem Blick von Jesus. Römer 9 als eine Bestätigung oder um dass wir nicht sagen, ja, das war halt Jesus, kann man nichts machen, ja. Römer 9, Vers 1. Das ist etwas, was wir brauchen und was wir lernen müssen von Jesus, ihr Lieben. Weil das mit der Zeit mag das uns verloren gehen, leider. Ich sage die Wahrheit in Christus. Römer 9, Vers 1. Ich lüge nicht, wobei mein Gewissen mir Zeugnis gibt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. Denn ich habe gewünscht, verflucht zu sein von Christus, weg für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, deren die Sohnschaft ist, die Herrlichkeit, die Bündnisse, all diese Dinge. Und Paulus sagt, mir zerreißt es das Herz. Lieben, lasst uns nicht kalt werden, lasst uns nicht gleichgültig werden, lasst uns nicht stumpf werden. Sie mögen toll scheinen, sie mögen sogar fromm scheinen, sie mögen sogar religiös scheinen, wenn sie nicht wirklich Jünger Jesu sind, dann sind sie tot. Und dann sind sie in einer bedrohlichen Situation. In Vers 37 finden wir ein neues Bild hier, was hier gebracht wird. Und zuerst denken wir so, wie passt das zusammen, oder? Eine Schafherde und Ernte, wie passt das zusammen? Irgendwie, was hat das eine mit dem anderen zu tun, oder? Vers 37, dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Man könnte wörtlich sagen, die Ernte ist viel, aber die Arbeiter sind wenige. Ich möchte euch nicht lange auf die Folter spannen. Hier gibt es einige Dinge, einige Elemente, die sich entsprechen. Wir haben zuerst hier auf der einen Seite, okay, wir machen so zwei Seiten, Seite 1, hier haben wir die Volksmengen. So, sind es viel oder wenig? Viel, ja, ist klar. Dann haben wir eine große, die Schafe, ist halt wörtlich, heißt es nur Schafe hier. Aber es ist uns klar, dass es nicht zwei sind, oder? Auch nicht drei, auch nicht fünf, sondern eine Herde, oder? Sonst brauchen wir keinen Hirten, ja, für zwei Schafe, brauchst keinen Hirten, das ist eine teure Hirte. Also du hast eine große Schafherde. Und jetzt, als drittes, eine große Ernte. Also, wir haben auf einer Seite, es ist viel da, es ist etwas Großes da, und dann auf der anderen Seite heißt es, woran fehlt es? An Hirten und an Arbeitern. Sehen wir, wie dieses Bild sich entspricht? Wir haben zweimal ein Problem. Es fehlt woran? Es ist ein Mangel da. Es ist ein Mangel da an Menschen, die sich investieren, die das Gute des Volkes suchen, die in diese Ernte hineingehen und in dieser Ernte für den Herrn wirken und arbeiten. Es ist aber nicht einfach nur ein zweites Bild, das möchte ich euch mitgeben. Das ist nicht nur einfach so ein, ja, ich habe das einmal schon gesagt, jetzt sage ich es einfach nochmal in einem anderen Bild, damit es besser versteht. Dieses Bild bringt uns etwas Neues mit hinein. Dieses Bild von der Ernte, das ist etwas, was wir öfter finden. Wer das nachlesen will, zum Beispiel schon Joel 4, Vers 13. Da geht es darum, dass das gesagt wird, dass am Ende der Zeit, das Ende der Zeit, das letzte Gericht, all diese Dinge, wird mit einer Ernte verglichen. Okay, mit der Ernte, wenn die Ernte hören, dann schwingt immer etwas mit. Was schwingt da mit? Gericht, Ende, vorbei, aus. Was ist nach der Ernte? Was macht man nach der Ernte? Wenn das alles eingesammelt ist, was macht der? Was macht der Bauer dann? Dann ist erstmal fertig, okay? Der Zyklus ist abgeschlossen. Klar, dann geht es irgendwann wieder weiter. Aber trotzdem, dann ist aus, dann ist zu Ende. So. Wenn wir ins Matthäus-Evangelium übrigens gehen, Matthäus 13, wer es weiter studieren will, werden wir da drauf kommen. Da wird dieses Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker verwendet, wo es um den Weizen geht, der eingeholt wird. Das ist das letzte Gericht, um was es geht, okay? Also Offenbarung 14, Vers 15, eine weitere Stelle zum Nachstudieren, zum Nachlesen. Ich will nur sagen, wenn Jesus jetzt hier ein neues Bild bringt von der Ernte, was schwingt bei den Zuhörern mit? Oh, Ende. Es geht zum Schluss. Also das heißt, es wird hier dramatischer. Es ist eine Schafherde da, die keinen Hirten haben. Und was kommt? Das Gericht kommt, das Ende kommt. Es geht auf die Zielgerade. Dann wird es dramatischer, oder? Wenn keiner sich um die verlorenen Schafe des Volkes Israel kümmert, wenn niemand etwas tut, dann wird es dramatischer, oder? Weil das Ende naht. Wenn du sagst, okay, hast noch 20 Jahre Zeit. Dann sagst du, okay, dann gucken wir mal nächstes Jahr und machen wir was. Aber wenn das Ende naht, es kommt immer näher, dann heißt es, es drängt. Es drängt. Und es ist eine große Ernte, sagt Jesus. Aber es mangelt. Es mangelt. Nun, was tun wir? Was würdet ihr machen, wenn ihr seht, ich habe einen riesigen Berg an Arbeit da, ich habe wenig Zeit, diese Arbeit zu erledigen. Was würdet ihr machen? So, ihr habt, müsst ein Buch über 300 Seiten schreiben, habt heute noch Zeit. Was würdet ihr machen? Ja, auf ans Werk, oder? Wir resignieren, oder? Weil wir sagen, ja, wenn die Ernte so riesig ist, wenn das Erntefeld so groß ist, aber die Arbeiter so wenige sind. Ich meine, wer waren die Arbeiter, als Jesus da war? Wer waren die Arbeiter? So. Also, Jesus selbst. Johannes der Täufer war im Gefängnis, fertig. Wer hat noch das Evangelium gepredigt? Bis an diesen Punkt hier. Ja, die Jünger, aber das kommt jetzt ab Kapitel 10, Vers 1 erst. Da werden die hinausgesandt. Aber bis hierher. Jesus war, können wir sagen, allein auf weiter Flur, oder? Er zog überall und hat es überall verkündigt. Aber Jesus in seinem Fleisch war an 1000 Orten gleichzeitig. Er war immer nur an einem Ort, oder? Aber die Ernte, wie groß ist sie? Die ganze Welt, oder? Was sagt Jesus am Ende? Matthäus 28. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Also wie weit das Erntefeld? Bis ans Ende der Welt. Ist das ein großes Erntefeld? Könnte nicht größer sein, kann man sagen. Was tun wir? Resignieren? Ihr Lieben, wir sollten nicht resignieren. Schaut mal, in Matthäus 3, Vers 12 sagt Jesus auch etwas zur Ernte. Ich will das euch in Erinnerung rufen. Er beschreibt seinen Dienst, den er jetzt tun wird hier auf der Erde, in einem sehr ähnlichen Bild. Beziehungsweise Johannes der Täufer beschreibt den Dienst von Jesus in einem ähnlichen Bild. Er sagt Johannes der Täufer, Matthäus 3, Vers 12, seine Worfschaufel ist in seiner Hand. Er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. So, wir haben dieses ganze Bild hier. Endgericht, es kommt zum Ende. Mit Jesu kommen, habe ich euch schon immer wieder gesagt, die Endzeit ist angebrochen. Als Jesus auf die Erde gekommen ist. Die letzte Zeit. Und sie ist gekennzeichnet, dadurch, dass das Ende naht. Aber was sagt Jesus gleichzeitig? Was tut er? Nur kommen und nur die Spreu verbrennen? Nein! Was gibt uns Hoffnung? Er sagt, ich habe meinen Weizen hier auf der Erde. den sammle ich ein. Er wird diesen Weizen einsammeln, sagt er. Ist es gut? Das ist sehr gut, ihr Lieben. Und wir dürfen nicht hingehen und bei diesem Mangel stehen bleiben. Wir können das Volk angucken, wir können die ganze Welt da draußen angucken und sagen, es ist Mangel da an geistlichen Leitern, an Führern, an Leuten, die das Evangelium predigen. Ja, dieser Mangel ist da. Er ist riesig. Und die Ernte, wie groß ist die Ernte im Verhältnis zu den Arbeitern, die da sind? Riesig. Es ist unüberschaubar. Aber was tun wir? Was tun wir? Legen die Hände hin und sagen, ja, kann man nichts machen, resignieren. Nein, seid hoffnungsvoll, denn Jesus hat gesagt, ich habe meine Ernte und sie muss eingebracht werden. Also es ist, heißt, wir haben gleichzeitig ein Zeitalter der Ernte, in dem wir sind, seit Jesus gekommen ist. Die nächste Woche feiern wir Pfingsten. Damit ist es losgegangen, ihr Lieben. Heilige Geist, der ausgegossen wurde. Eine große Ernte wurde eingeleitet. Was war das für ein Fest bei den Juden? Das Fest der Erstlinge der Ernte. Ein großes Fass, ich werde dich nicht weiter aufmachen. Aber ich will nur sagen, Jesus gibt hier mit diesem Erntebild, gibt er uns Hoffnung und sagt, es gibt eine große Ernte einzuholen. So, okay, wo sind wir jetzt in der Gefahr? Und dann sagen wir, okay, wenn Jesus gesagt hat, also gut, ja, so wie Petrus, ja, von dem einen Extrem ins andere Extrem. Also gut, wenn Jesus gesagt hat, was dann? Na dann los, dann Leute mobilisieren, dann Werbung machen, dann was weiß ich alles, was man sich ausdenken könnte, ja? Leute schulen und rausschicken oder was auch immer. Okay, alles möglich, aber was sagt Jesus jetzt als erstes, was wir tun sollen? Vers 38. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Was tun? Resignation? Nein. Aktionismus? Auch nicht. Was ist das Erste, was vorne ansteht? Jesus wird jetzt hier seine Jünger hinausschicken, gar keine Frage. All diese Dinge. Aber das Erste, was wir tun müssen, wenn wir den Mangel sehen, wenn wir die Not sehen, wenn wir auch das Potenzial sehen, wenn wir sehen, wie viel Ernte da draußen ist, was tun wir als Erstes, ihr Lieben? Das müssen wir verstehen, das müssen wir begreifen. Was ist die Priorität? Wir müssen zu wem gehen? Zu dem Herrn der Ernte. Ich finde es so interessant, warum wird das so gesagt? Dem Herrn der Ernte. Was bedeutet das? Wir hatten bis jetzt nur die Augen so ganz auf das Feld, auf die Arbeiter gerichtet, da so ein kleiner Haufen, so 100 Hektar Feld, mit der Hand abernten. Ja, so. So. Wir haben uns darauf konzentriert, aber wisst ihr, was wir noch nicht gesehen haben? Aber was so wichtig ist zu sehen, da gibt es einen Herrn über die Ernte. Da gibt es einen, der über dieser ganzen Ernte wacht, dem diese ganze Ernte gehört und der über diese ganze Ernte herrscht, der über diese ganze Ernte gesetzt ist. Und zu dem muss man gehen, heißt es hier. Das heißt, wir werden hier sehr, sehr stark auf die Souveränität Gottes in diesen ganzen Überlegungen, in diesem ganzen Abschnitt hingeleitet. Nicht Hoffnung auf Menschen setzen, nicht verzweifeln, zu Gott gehen. Er ist der Herr über die Ernte. Und er wird das übrigens tun, was Jesus hier verheißen hat. Er wird den Weizen einsammeln. Aber was möchte er tun? Was möchte er von uns? Er möchte gebeten werden. Er möchte, dass wir ihn bitten. Ihr Lieben, glaubt nicht, dass Gott abhängig ist von unserem Gebet. Aber er möchte durch unser Gebet sich verherrlichen. Er möchte durch unser Gebet seinem Namen Preis und Ehre bereiten. Das ist der Weg, wie er sich das ausgesucht hat. Darf Gott das so machen? Hätte Gott es anders machen können? Natürlich. Hätte Gott eine Armee von Engeln schicken können? Hätte er machen können. Hätte er selbst überall erscheinen können auf der ganzen Welt und jeden Zweifel ausräumen. Natürlich, was ist Gott? Was ist Gott? Worin ist Gott beschränkt? Aber er, und das macht uns Jesus hier deutlich, er möchte, dass wir hingehen, wenn wir diese ganze Not erkennen, wenn wir diese ganze Not sehen, dass wir hingehen zu ihm und ihn bitten, Herr, an dir ist es gelegen. Sende Arbeiter hinaus, hole deine Ernte ein, verherrliche dich in dieser großen Ernte, die da ist. Und dann kann man über diese anderen Dinge reden, hier Aussendung und so weiter. Das hat seinen Platz und all das, aber die Priorität und das Erste ist Gebet. Da sind wir wieder herausgefordert, ihr Lieben. Was ist, legt es uns auf, lassen wir uns das aufs Herz legen von Jesus oder sagen wir, ja, schönes Anliegen, aber meine Anliegen sind wichtiger. Oder ja, ich möchte einfach, dass ihr euch, dass wir uns alle als Gemeinde auch ermutigen lassen, dass wir unseren Augen vor der Not nicht verschließen. Ja, wir haben welche hinaus. Übrigens, dieses Wort hier ist sehr interessant. Eigentlich heißt es nicht aussende in seine Ernte, sondern hinauswerfe heißt es eigentlich. Das ist interessant, oder? Warum hinauswerfen? Das klingt so böse, oder? Wenn du irgendwo hinausgeworfen wirst, ist das gut? Klingt erstmal nicht so positiv. Aber hier geht es um dieses Bild, dass wir eine riesige Ernte haben. Und wenn du den Arbeiter ans andere Ende vom Feld bringen willst, was machst du? Wirfst ihn eben hinaus. Ja, das heißt, dass sie weiträumig verteilt werden. Das bedeutet, dass sie verstreut werden in diesem Sinne, weit in diese Ernte hinein. Und ich bin da dankbar, dass wir bei uns in der Gemeinde, ja, Brüder und Geschwister haben dürfen, die hinausströmen wirklich bis ans Ende der Erde. Aber ist die Not damit schon abgearbeitet? Nein. Wir sollten umso mehr noch bitten, dass Gott sendet, dass er schickt, dass die Ernte eingeholt wird. Und dass Gott, selbst in unserem Land, ihr Lieben, ist die Ernte riesig. Ja, bei weitem ist nicht alles Gold, was glänzt, und auch nicht alles Weizen, was gelb scheint. Nun, lasst uns gemeinsam beten. Lasst uns genau das tun und zu Gott hingehen, ihm diese Not vor die Füße legen und bitten, dass Gott selbst auch unsere Herzen bewegt, damit wir recht beten vor ihm. Und um diese Dinge, dass wir ihm gehorsam sind hier, dass wir diese Priorität beibehalten. Lasst uns beten. Vater, ich möchte dir für diesen Text danken, in dem wir tief hineinblicken dürfen in das Herz von Jesus, dein eigenes Herz. Ich danke dir für diese herrliche Sicht, ja, oder für diese Verse, die du uns gegeben hast. Ich möchte dich bitten, dass du mich lehrst, durch diese Verse anders zu schauen auf die Welt, die um mich herum ist. Ich beurteile sie so oft so oberflächlich nach äußeren Gesichtspunkten. Nach dem, was scheint, nach dem, was offenkundig ist. Aber werde nicht ergriffen und werde nicht innerlich bewegt und zerrissen über diese geistliche Not, die da ist. Mach das noch viel mehr bewusst, lieber Vater, damit wir so empfinden, wie du empfindest. Damit wir die Dinge aus deiner Sicht betrachten und bewerten und beurteilen. Wir wollen dich angesichts dieses großen Mangels, der auch in unserem Land da ist, dieser großen geistlichen Armut, die wir haben, aber auch angesichts dessen, dass du verheißen hast, dass du eine große Ernte auf der ganzen Welt hast, wollen wir dich bitten, dass du Menschen zurüstest, heranziehst und hinauswirfst in deine Ernte, damit sie mithelfen in dieser Arbeit, damit es vorangehen darf, damit auch der Letzte hineingebracht werden kann, bevor das Ende kommt. Schenk du, Herr, schenk du das. Du bist derjenige, der über all dem thront und über all dem herrscht und über all dem regiert. Und wir wissen, es liegt an dir. Und deswegen kommen wir zu dir und bitten dich, sende hinaus, berufe, befähige, heilige du. Wir befehlen deine Gemeinde und deine Ernte dir ganz an und preisen dich durch unseren Namen, durch den Namen des Herrn Jesus, den du uns gegeben hast. Danken dir von ganzem Herzen, dass wir dir gehören dürfen, dass wir hinausgerissen sind aus diesem Gericht. Danke, Herr.
Danke für deine wunderbare Güte und Gnade. Amen. Amen.